Wir stehen im Johannesevangelium am Schluss von Kapitel 13 und kommen neu zu Kapitel 14. Wir beginnen, indem wir lesen ab Kapitel 13, 31 bis zum Schluss des Kapitel 14. Danke. Es wird im Johannesevangelium immer intimer. Kapitel 1 bis 12, da hatten wir den öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Wenn man das vergleicht mit der Stiftshütte, entspricht das dem Vorhof, dem, was unter der Sonne ist. Aber dann in Kapitel 13 haben wir diese Zusammenkunft, der Herr allein mit den 12 Aposteln im Obersaal. Er wäscht ihre Füße. Da haben wir, wenn man das mit der Stiftshütte vergleicht, im Bereich ganz in der Nähe vom Heiligtum, da wo das Waschbecken ist. Ja? Und jetzt kommt eine grundlegende Wende, Kapitel 13, Vers 30. Judas geht hinaus, um sein Verräterwerk zu tun. Es war Nacht und dann spricht der Herr plötzlich ganz anders und eben sehr, sehr vertraut mit den 11 Aposteln, die echte, wirkliche Gläubige waren. Im Gegensatz von Judas, von dem der Herr sagt in Johannes 17, er ist der Sohn des Verderbens, der verloren gegangen ist. Also jetzt hier ändert sich die Szene völlig, ab 13,31, Kapitel 14, 15, 16, der Herr ganz vertraut spricht mit den Jüngern, und er spricht ausführlich über den Heiligen Geist, der kommen wird und in alle Wahrheit einführen wird. Das entspricht bei der Stiftshütte dem Eingang in das Heiligtum. Da, wo die Menorah mit dem siebenfachen Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, ist, da haben wir Licht aus dem Heiligtum. Aber wenn wir dann zu Kapitel 17 kommen, da sind wir wirklich im Innersten angelangt. Da haben wir das Gebet des ewigen Sohnes zum ewigen Vater. Und wir schauen da in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, die schon vor Grundlegung der Welt bestand. Und da können wir sagen, sind wir effektiv im Allerheiligsten. Wir gehen dann ab Kapitel 18 bis zum Schluss wieder heraus. Da sind wir wieder im Vorhof, aber mit Konzentrierung, mit Fokus auf den Altar. Da haben wir dann die Passion, Tod und Auferstehung Christi. So ist das Johannesevangelium aufgebaut. Aber wenn man das so vergleicht mit der Stiftshütte, bekommen eben diese Schlussreden des Herrn einen ganz besonders feierlichen Charakter. Sie sind ja ohne Parallele in den anderen Evangelien. Nun haben wir uns schon letztes Mal etwas damit beschäftigt. Judas, einer der Apostel, kommt zu Fall. Aber nicht nur er, sondern eben auch Petrus. Der Herr kündigt das ja hier an, dass Petrus den Herrn verleugnen wird. Noch in allerkürzester Zeit. Und das war natürlich auch ein Schock für die Jünger im Allgemeinen. Petrus, der eine führende Stellung hatte unter den 12 Aposteln, verleugnet seinen Herrn, kommt so zu Fall. Und wie das immer so ist, wenn Führer fallen, ist das für das Volk Gottes etwas sehr Erschütterndes. Und darum sagte Herr Jesus in Johannes 14,1, euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Es ist das gleiche Wort wie in Vers 27b. Euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Sei auch nicht furchtsam. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es ist ganz wichtig, dass unser Glaube ja nie auf Menschen gegründet ist. Wie ausgeprägte Führer sie auch immer sein mögen. Aber wenn sie zu Fall kommen, dann wird unser Glaube auch zu Fall kommen. Unser Glaube muss also beruhen auf einer direkten Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Wir finden dann ganz am Schluss des Johannesevangeliums, da kommen wir dann später dazu, wie Petrus im Gegensatz zu Judas eine Wiederherstellung erfährt und wie der Herr Jesus ihn öffentlich vor anderen Aposteln in seinen Dienst einsetzt. Aber das war also eine Prüfung sondergleichen. Judas wird zum Verräter, Petrus verleugnet seinen Herrn und der Messias, von dem sie alle hofften, er würde nun das Reich für Israel aufrichten, wird gekreuzigt, ermordet. Also da hätte menschlich gesprochen jeder Glaube zusammenbrechen müssen. Aber wir sehen das Wunder, wie Gott diesen lebendigen Glauben der Jünger erhält durch die Krise hindurch. Und im Blick auf diese Krise waren auch diese Kapitel 14, 15, 16 ganz entscheidend wichtig. Und sie bleiben wichtig für die ganze Geschichte der Kirche bis heute, denn dieses Drama hat sich ja immer wieder erfüllt, dass Menschen gefallen sind, Menschen, von denen man dachte, das sind Vorbilder, das sind Führer. Und da war es immer wichtig, dass der Glaube eben ganz persönlich gegründet ist auf Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Dann kündigt der Herr Jesus an, eben in 14,1, wenn er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Da kündigt er an, dass er die Erde verlassen wird. Bis dahin mussten sie nicht in dem Sinn an ihn glauben. In dem Sinn, dass sie ihn eben nicht hätten sehen können. Gott haben sie nie gesehen. Sie haben an ihn geglaubt. Aber Jesus Christus war vor ihnen. Sie haben ihn erlebt, mit ihm gesprochen. Sie haben ihn berührt, betastet, angeschaut. Ich sage das so, weil Johannes ja in seinem ersten Brief das so betont. 1. Johannes 1, Vers 1, können wir das kurz aufschlagen? Da geht es um Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Er das Wort des Lebens. Und damit einen völligen Neuanfang geschaffen hat. Liest du, Peter? Nur Vers 1.
Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend des Wortes des Lebens.
Jawohl. Also Johannes, zusammen mit den Aposteln, sie konnten sagen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn mit unseren Augen gesehen, wir haben ihn sogar angeschaut, das ist intensiver als nur sehen. Wir haben ihn betastet, wir haben wirklich gesehen, er ist ein wirklicher Mensch gewesen. Aber die meisten Jünger, wenn man die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte überschaut, die haben Jesus Christus nie gesehen. Die mussten also in einer Glaubensbeziehung leben. Und der Herr kündigt an, jetzt kommt auch für die Apostel eine Wende. Bisher haben sie ihn gesehen, aber jetzt kommt eine neue Beziehung, wo sie auch an ihn glauben müssen. Und dabei kündigt der Herr an, er werde im Haus des Vaters Wohnungen bereiten. Frage, was bedeutet dieser Ausdruck, das Haus meines Vaters? Kommt dieser Ausdruck noch anderswo vor in der Bibel? Ja, wörtlich dort in den Dingen meines Vaters. Ja, sagte er in Lukas 2 zu den Eltern, er der Zwölfjährige. Jawohl, aber das ist genau auf dieser Linie. Aber noch ein bisschen ausdrücklicher.
Psalm, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr.
Ja, aber nicht jetzt ausdrücklich, stimmt, sind die Wohnungen des Herrn, aber das Haus meines Vaters. Jetzt meine ich wirklich ausdrücklich diesen Begriff. In Johannes 2 und sonst nirgends mehr. Aber gerade im gleichen Evangelium, Der Herr Jesus geht, Johannes 2, Vers 13, zum Tempel. Und jagt die Verkäufer, die Tierverkäufer, die Opferverkäufer hinaus und sagt, Vers 16, wer liest?
Er sprach zu denen, die die Trommel fest beilegten, traget das von dannen und mache nicht meines Vaters Haus zum Käufer.
Ja, also hier bezeichnet der Ausdruck das Haus meines Vaters.
Tempel.
Ja, den Tempel in Jerusalem. Und nun in Johannes 14, was ist es? Ja, merken wir, es kann nicht mehr der irdische Tempel sein in Jerusalem, aber der himmlische Tempel. Nun, wenn Sie sagen, der himmlische Tempel, ist das für manche vielleicht eine Behauptung. Gibt es einen himmlischen Tempel?
Aber ja.
Ja, wo? Dass wir das schwarz-weiß dokumentieren können, für die, die es nicht glauben.
Mose hat ja das Modell gesehen.
Ja.
Gezeigt bekommen, dass es genauso war.
Auf dem Berg musste er ja die Vorlage kopieren, also die Stiftshütte, den transportablen Tempel macht. Aber ganz ausdrücklich der Tempel im Himmel. Wo finden wir das?
In der Offenbarung.
Ja. Offenbarung 11. Wer liest Vers 19, bitte?
Seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.
Jawohl, also ausdrücklich der Tempel Gottes im Himmel. Zweitens finden wir hier sogar den wichtigsten Tempelschatz, die Bundeslade, Original. Also, Herr Jesus spricht hier über den himmlischen Tempel und sagt, dort gibt es viele Wohnungen. Und da werde er eine Stätte für sie bereiten. Gab es im Tempel Wohnungen?
Ja, Priesterwohnungen.
Im zweiten Tempel war das nördliche Haus, nördlich vom Allerheiligsten, war reserviert für die diensttuenden Priester, die haben dort übernachtet. Und im Hesekiel-Tempel, also für den dritten Tempel in Jerusalem, da haben wir eine ganz ausführliche Konstruktionsanweisung für zwei Gebäude, eines im Norden, eines im Süden vom Tempelhaus. Ich kann das kurz aufschlagen. Dreistöckig in Galerien gebaut, mit je 90 Zellen. Das sind die Priesterwohnungen im dritten Tempel in Jerusalem. Ich zeige kurz, wo die Stelle ist. Hesekiel 42.
41, 1 bis 9.
Ja, genau.
In dem Süden 41, 10 bis 14.
Nein, das ist ein anderes Gebäude, das ist das Westgebäude. Es ist beides hier in Kapitel 42, nacheinander.
Selbstgeschrieben Zellen der Priester im Süden, Hesekiel 41, 10 bis 41. Muss ich das mal auf den Herausgeber zurückführen.
Was, Vers 13?
42, 13.
Ja, dort haben wir das. Aber da wird einfach von Seitenzimmern gesprochen, aber das sind in Kapitel 42, 1 und folgende haben wir zuerst das Nordgebäude und dann das Südgebäude, eben wo es beschrieben wird, mit den drei Stockwerken in Galerien gebaut. Das sind die Wohnungen im Haus des Vaters.
Der Messe heißt das also Zählen der Priester im Süden. Ezekiel, was sagten Sie? Muss ich Ihre Ausgabe korrigieren? Ihren Planer, da steht es so drauf.
Ach so, ich kann das in der Pause mal kurz anschauen, ja?
Ja.
Ja gut, Sie werden dort wohl kurz erwähnt, 41, aber ausführlich beschrieben, das ist dann eben Kapitel 42. Ja.
Also ich habe eine Frage.
Ja?
Und zwar könnte man nicht statt in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen auch sagen, in meines Vaters Hause seid ihr alle zu Hause, also daheim.
Ja, klar, aber es ist doch so, dass der Herr von konkreten Wohnungen im Himmel spricht und da werden alle Erlösten einmal zu Hause sein. Und zwar eben, ist wichtig, dass man eben das sieht als Priesterwohnungen, um Gott als Priester zu dienen in Ewigkeit, als Anbeter im himmlischen Tempel. Das ist die Zukunft der Christen. Und wenn der Herr Jesus dann sagt, er geht also dahin, sagt er Vers 3, er werde wieder zurückkehren. Liest noch jemand Johannes 14, 3?
Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Jawohl. Worauf deutet das hin, dieses so komme ich wieder?
Die Wiederkunft.
Ja, welche? Entrückung. Die Entrückung der Gemeinde. Wichtig, die Entrückung der Gemeinde wird in den Evangelien kaum erwähnt. Nur andeutungsweise und der deutlichste Hinweis ist in dieser Stelle hier. Normalerweise spricht der Herr Jesus an verschiedenen Stellen über sein Kommen als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels zum Gericht. Das ist immer das sichtbare Kommen, wenn er kommen wird, um das Reich aufzurichten. Aber hier haben wir bereits in den Evangelien eine Andeutung auf die Entrückung. Aber die Entrückung wird dann erst später, nach Pfingsten, in den Briefen der Apostel ausführlich behandelt. Und zwar hängt das eben damit zusammen, dass der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und darum wird dann die Entrückung erst nach dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten in den Briefen der Apostel und Propheten des Neuen Testaments entfaltet. Wo wird ausführlich gesprochen über die Entrückung? Also schlagen wir mal auf. 1. Korinther 15, 51. Da geht es um die Auferweckung und Verwandlung bei der Entrückung der Gemeinde. Wer liest?
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.
Weiter? Nur weiter, ja, bis und mit Vers 55.
Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche und dies Sterbliche anziehen, wird die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, Jesaja 25, 8, Hosea 13, 14, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.
Ja, bis dahin. Das reicht. Sehen wir, Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Mysterion, ein Geheimnis ist im Neuen Testament eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war. Und erst mit dem Kommen des Herrn Jesus und besonders mit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten enthüllt wurde. Das kann man so nachlesen für sich in Epheser 3. Dort erklärt Paulus ausdrücklich, was ein Geheimnis ist. Etwas, das in früheren Generationen den Söhnen der Menschen verschwiegen war und jetzt geoffenbart worden ist. Ja?
Was für eine Offenbarung meint Johannes in der... was für eine Auferstehung meint Johannes in der Offenbarung, Kapitel 20?
Dort haben wir die Auferstehung zum Gericht. Also Johannes schreibt, beschreibt dort, wie die Menschen auferstehen werden und dann vor den großen weißen Thron kommen, um dann gerichtet zu werden. Das ewige Gericht beschreibt er dort.
Aber
und das
beschreibt er die auferstehen und die nicht das Mahlzeichen angebetet haben.
Ja, das ist, genau, am Anfang des Kapitels, von Kapitel 20 beschreibt er die Auferstehung vor dem tausendjährigen Reich. Und dann am Schluss von Kapitel 20 beschreibt er die Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich.
Und das vor dem tausendjährigen, das meint jetzt hier Jesus im Johannes?
Nein, sondern es wird in Phasen geschehen. Also die Gemeinde wird zuerst entrückt werden. Und dann kommt die große Drangsalszeit. Aber Märtyrer, gläubige Märtyrer der Drangsalszeit, die werden dann am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt werden. Die müssen nicht wie die Verlorenen dann noch 1000 Jahre im Tod bleiben, um erst nachher auferweckt zu werden. Man kann also sagen, die erste Auferstehung, glückselig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, sagt die Offenbarung, das ist die Auferstehung zum Leben, die hat verschiedene Phasen. Die erste Phase war, als Christus am dritten Tag auferstanden ist. Er war der Erstling der Entschlafenen. Und dann die nächste Phase ist bei der Wiederkunft Christi für die Gemeinde. Und dann kommt aber noch eine weitere Phase vor dem tausendjährigen Reich. Aber das sind ja nur ein paar Jahre Abstand. Die werden auch noch auferweckt werden. Und dann bleibt nur noch die zweite Auferstehung zum Gericht. Aber eben wichtig ist, was nun in 1. Korinther 15 beschrieben wird, das ist etwas, was wir im Alten Testament nicht finden. Der Herr deutet es an, wie zum Beispiel in Johannes 14, und jetzt wird es da ausführlich entfaltet. Der Zeitpunkt, wann das geschehen soll, ist hier beschrieben bei der letzten Posaune. Und da haben manche daran gedacht, aha, das ist wohl die siebte Posaune in der Offenbarung. Ganz am Ende der großen Drangsalszeit. Nun, ist aber folgendes Problem. Paulus schreibt diesen Brief im Jahr 54. 1. Korintherbrief 54. Aber was die Posaune in der Offenbarung anbetrifft, wurde das erst enthüllt in der Offenbarung um etwa 95 nach Christus. Das war gar noch nicht bekannt. Aber hier sagt Paulus bei der letzten Posaune mit bestimmtem Artikel im Grundtext. Also es geht um etwas Bekanntes. Nun, die letzte Posaune war ein bekannter Begriff damals. Das war die dritte Posaune im römischen Heerwesen. Da gab es drei Posaunen. Erste Posaune war, die Legionäre mussten das Camp abbrechen. Zweite Posaune, sie mussten sich in Reih und Glied stellen. Letzte Posaune, Aufbruch.
Das ist aber Altes Testament, die Posaune.
Dieser Gebrauch der Posaunen war im römischen Heerwesen. Damals, zur Zeit von Paulus.
Paulus.
Ja. Und das, was ich gesagt habe mit den sieben Posaunen, das ist dann erst in der Offenbarung. Aber die letzte Posaune war also ein bekannter militärischer Begriff. Und bezeichnet die Posaune zum Aufbruch. Übrigens ist das nicht der einzige militärische Begriff im Zusammenhang mit der Auferstehung. Zum Beispiel 1. Korinther 15. Da beschreibt Paulus die Auferstehungsordnung. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft. Dann das Ende und so weiter. Jeder in seiner eigenen Ordnung. Der griechische Ausdruck für Ordnung meint hier als militärischer Ausdruck eine militärische Abteilung. Ja? Und wir kommen nachher noch gleich auf 1. Thessalonicher 4, wo Paulus auch über die Entrückung spricht. Und dort spricht er, wie der Herr kommen wird mit der Posaune Gottes und mit gebietendem Zuruf. Da haben wir den autoritären Befehl des Generals. Ja, wieder ein militärischer Begriff. Darum, das braucht also gar nicht überraschen, dass der Apostel Paulus hier diesen Ausdruck verwendet. Es ist die Posaune zum Aufbruch und dem entspricht eigentlich dieser Negro Spiritual, or when the saints go marching in, and let me be in that number. Das heißt also, wenn die Heiligen einmarschieren werden, lass mich in ihrer Zahl mit dabei sein. Das ist dieser Aufbruch. Also die Toten in Christus, die Gläubigen, werden dann auferweckt werden, ihr Körper wird auferweckt werden aus dem Grab und die, die dann noch leben, die werden eben verwandelt, umgewandelt werden, ihr Körper wird ein unsterblicher Körper werden. Dann wird erfüllt werden, Vers 54, dieses Wort aus dem Alten Testament, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Also, die Gläubigen, die dann noch leben werden und verwandelt werden, die werden nie den Tod erleben, nie den Tod sehen. Die können dann sagen, wo ist, o Tod, dein Stachel? Weil er sie nicht niederstechen konnte. Und die anderen, die gestorben sind, die können dann sagen, wo ist, o Tod, dein Sieg? Weil es war nur zeitlich begrenzt, dieser Zustand des Todes. Ja, das also zu dieser Stelle. Dann gehen wir noch kurz zu 1. Thessalonicher 4. Liest jemand ab Vers 13 bis 5,3.
Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen.
Ein paar Erklärungen zum Hintergrund. Die Thessalonicher waren erst vor kurzem zum Glauben gekommen, nachzulesen in der Apostelgeschichte 17. Es gab Verfolgung und Paulus musste weg. Dann schreibt er den 1. Thessalonicher Brief. In der Zwischenzeit hat es Gläubige gegeben in Thessalonich, die sind gestorben. Und das hat die Thessalonicher beunruhigt. Was geschieht jetzt mit denen, die entschlafen sind? Wenn Jesus Christus doch einmal kommen wird mit allen Gläubigen, werden wir dann auch dabei sein. Und nun erklärt Paulus, ja, wir glauben, Vers 14, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum glauben wir auch, dass Gott auch die durch Jesus Entschlafenen, das sind also die als Gläubige Gestorbenen, dass Gott sie mit ihm bringen wird. Das bezieht sich auf sein Kommen in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten. Das ist etwas, was wir auch im Alten Testament angekündigt finden. Zacharja 14, Vers 4. Und kommen wird mein Gott und alle Heiligen mit dir. Ja, dieses Kommen der Heiligen mit dem Messias. Aber nun ist die Frage, wie geschieht das? Sie sind gestorben und die werden einmal mit ihm kommen. Und jetzt erklärt Paulus in den Versen 15 bis 18, wie das möglich ist. Nämlich, dass es zuvor eine Entrückung gibt. Da werden die auferweckt werden, mit denen, die dann noch leben, in die Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Und dann kann der Herr dann schließlich mit allen Gläubigen sichtbar erscheinen. Also die Verse 15 bis 18 sind so etwas wie ein Einschub, ein klärender Einschub, wie das möglich ist, dass die Entschlafenen auch mit Jesus kommen werden. Das ist ganz wichtig, denn ab Kapitel 5, Vers 1 geht es nämlich wieder um den Tag des Herrn. Das ist der Zeitpunkt, wenn der Herr Jesus als Richter der Welt erscheinen wird. Das ist nicht die Entrückung. Ja, also die alte Elberfelder hat das sehr geschickt angezeichnet. Dort ist nämlich, sind die Verse 15 bis 18 in Klammern gesetzt, um dem Leser quasi diesen Hinweis zu geben, das ist ein klärender Einschub. Kapitel 5, Vers 1 schließt eigentlich gedanklich direkt wieder an Kapitel 4, Vers 13 an. Ja? Und da, in diesem Einschub, wird also das Geheimnis der Entrückung erklärt. Diejenigen, die nicht sterben als Gläubige, die übrig bleiben, bis der Herr kommt, die haben gegenüber den Verstorbenen keinen Vorteil. Weil eben der Herr selber kommen wird, mit gebietenem Zuruf, also so wie der Herr damals bei Lazarus gesagt hat, Lazarus, komm heraus. So, mit diesem militärischen Zuruf wird er alle Gläubigen herausrufen. Und er kommt mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes hernieder. Und zuerst werden die gestorbenen Gläubigen auferstehen. Und nachher werden diejenigen, die noch leben, Vers 17, zugleich mit ihnen in Wolken dem Herrn in die Luft entgegengerückt werden. Und aufgrund dieses Wortes entrückt werden, hat man den Begriff der Entrückung geprägt. So in der Bibel kommt das einfach als Tätigkeitswort vor. Werden entrückt werden. Harpazo ist ein sehr starkes Wort, also ein Räuber, der etwas wegreißt, wird beschrieben in Griechisch mit Harpazo. Also darum haben die Engländer das sehr schön ausgedrückt, oder die Amerikaner. Rapture, das drückt noch deutlicher aus, als weggerissen werden. Das ist die Entrückung.
Roger, ja? Du hast mal erzählt, dass wir vor dem Throne Gottes anbeten. Das ist die eine Seite. Dann nach Johannes Evangelium Kapitel 14, das sind unsere Wohnungen beim Herrn, sicher im Himmel. Und jetzt sagst du, dass wir mit dem Herrn wieder auf die Erde kommen. Das sind ja drei Orte, wie kriegt man das zusammen?
Also du meinst eben, eigentlich wohnen wir ja im Himmel.
6, an 1. Korinther 6, unser Arbeitsfeld ist hier auf dieser Erde.
Genau.
Ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen. Diese drei Orte, kannst du dazu noch ganz kurz etwas sagen?
Also, als Erlöste werden wir im Himmel wohnen. Da sind wir zu Hause. Und dort im Tempel haben wir auch unseren Priesterdienst, dass wir Gott anbeten. Das wird sehr schön beschrieben in Offenbarung 4 und 5, wo doch die 24 Älteste rund um den Thron Gottes, die Bundeslade, gesehen werden und wie sie das Lamm Gottes anbeten. Ich muss erklären, die 24 Älteste in Offenbarung 4 bis 5, die sind ein Bild von uns Erlösten. Warum? Es gab ja im Tempel 24 Priesterklassen. Der ganze Tempeldienst war in 24 Klassen aufgeteilt. Und an der Spitze jeder Klasse war ein Ältester. Also wenn Johannes in Offenbarung 4 sieht, die 24 Ältesten mit Priestergewändern, dann sieht er gewissermaßen die Vertreter all der ganzen Priesterschaft. Ja? Aber im Tempel zu Jerusalem war es ja normalerweise so, dass nur eine Klasse aufs Mal da war. Jede hatte eine Woche Dienst. Lukas 1, Zacharias war von der 8. Klasse, Klasse Abia, und musste von Sabbat bis Sabbat seinen Dienst tun in Jerusalem. Dann ging er wieder heim. Aber diese Woche hat er in den Wohnungen im Haus des Vaters gewohnt. Das Jahr hat aber mehr als 24 Wochen, oder? Darum, alle 24 Priesterklassen kommen zweimal dran. Eine Woche. Da haben wir schon 48 Wochen. Bleibt aber noch etwas. Und bei den ganz großen Festen im Jahr, Passafest, Passawoche, dann Pfingstfest und Laubhütten, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten. Das waren ja die Feste, wo alle Männer aus Israel nach Jerusalem kommen mussten. Also wenn man alle 24 Häupter der Priesterklassen zusammensieht, dann weiß man, aha, das ganze Volk hat sich versammelt zum Anbetungsort. Und das ist eigentlich der Punkt, wo es einen Klick machen müsste in der Offenbarung. Offenbarung 4, nach den Beschreibungen der sieben Sendschreiben, die Gemeinden auf der Erde, die ihr Zeugnis geben sollten, wird Johannes in den Himmel hinaufgerufen, also eine Art Entrückung. Und dann sieht er die 24 Priesterklassen. Aha, sie sind alle da. Die Heiligen sind einmarschiert. Und erst dann kommen die Gerichte, die Siegelgerichte, Posaunen- und Schalengerichte. Und dann Offenbarung 19, nachdem all diese Gerichte durch sind, kommt Jesus Christus mit den himmlischen Heerscharen aus dem Himmel, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und die Märtyrer werden dann noch auferweckt. Das sehen wir in Kapitel 20. Ja? Und dann kommt das tausendjährige Reich, Offenbarung 20, und da wird die Gemeinde eben, wie das Reinhold angedeutet hat, wird zusammen mit Christus herrschen. Also wir wohnen im Himmel, wir beten im Himmel an und wir werden auf der Erde arbeiten. Ich sage da immer, also wer Angst hat, es wird einmal in der Ewigkeit langweilig werden, das wird sehr dynamisch sein. Ja, wir werden nämlich ständig so machen. Rauf und runter, nichts von Statik, nichts von so etwas wie Buddha das sah mit dem Nirvana. Ja? Nirvana heißt ja im Sanskrit ausgelöscht. Und Buddha sagte, in der Sprache des Buddhismus sagt man Nibbana, das ist das Gleiche, sagte, dieser Zustand, da kann man nicht sagen, man ist, aber man kann ja auch nicht sagen, man ist nicht. Also darauf kann ich offen gestanden verzichten. Aber wie wunderbar die Zukunft der Christen. Wir verlieren nicht unsere Identität. Und wir werden nicht irgendwie mystisch mit Gott verschmelzen, aber wir werden ihn anbeten. Als Geschöpfe den Schöpfer anbeten. Und wir werden ganz konkrete Aufgaben haben, auch im tausendjährigen Reich. Und dann, wenn es geht um die neuen Himmel und neue Erde, auch da an den Menschen auf der Erde. Also eine gewaltige Zukunft tut sich auf und der Herr Jesus, Johannes 14, in diesem trauten Kreis der Jünger, spricht davon, er geht dahin. Jetzt kommt eine Zeit, wo man an ihn glauben muss, weil wir ihn nicht mehr sehen. Aber er wird alles zubereiten und dann kommt der Tag, wo er erscheint, um uns zu sich zu nehmen. Und das Ziel ist, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Offenbarung Johannes 14, Vers 3. Übrigens steckt noch ein Detail drin. Der Herr Jesus sagt nicht, so komme ich, so werde ich wieder kommen, sondern er sagt, so komme ich wieder. Fällt das auf? Das ist Präsenz, ja? Gegenwart, auch im Grundtext. Das Präsens hat verschiedene Funktionen in der griechischen Sprache. Eine Funktion ist, eine sichere Zukunft ausdrücken. Also Präsens kann Gegenwart ausdrücken, das ist auch das Normale. Aber das Präsens wird auch gebraucht, um eine sichere Zukunft auszudrücken. So komme ich wieder bedeutet, so komme ich ganz bestimmt wieder. Ja? Es ist ähnlich wie in 1. Korinther 15 haben wir gelesen bis Vers 54. Dann käme noch Vers 55. Dort heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Im Blick auf die Entrückung sagt er, den Sieg gibt, nicht den Sieg geben wird. Der Sinn ist, er wird uns ganz sicher den Sieg geben. Das ist uns völlig gewiss. Auch wenn wir an einem offenen Grab stehen. Das ist die christliche Hoffnung und Gewissheit.
Ich habe schon überlegt, ob ich noch ein Jurastudium anfangen soll. In meinen 67 Jahren.
Lieber Griechisch oder Hebräisch?
Nein, ich denke, was ganz bestimmt ist. In 1. Korinther 6, Vers 2, da heißt es nämlich, oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das ist schon ganz gewaltig. Und noch in Vers 3, wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das sind ja gewaltige an Kraft nach Psalm 103.
Ja, aber dieses Gericht wird dann nicht nach dem ZGB in der Schweiz erfolgen. Darum bringt das Studium dann nichts, oder? Sondern es wird nach dem Gesetz Gottes, nach der Bibel erfolgen. Darum ist also Bibelstudium besser. Ja, wollen wir Pause machen, 20 Minuten, und dann fahren wir weiter. Wir sind bis Vers 3 gekommen. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Nun meldet sich Thomas, der Apostel Thomas, und will den Weg wissen. Der Herr Jesus sagt in diesem Zusammenhang diesen bekannten Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also der Weg zum Tempel und schließlich zum Allerheiligsten wird hier als Bild auf den Herrn Jesus Christus hingestellt. Der Herr Jesus ist also dieser Weg zum Vater. Übrigens ist es ja interessant, bei der Stiftshütte, wenn man diesen Weg anschaut, von außerhalb der Stiftshütte kommt man durch einen ersten Vorhang in den Vorhof. Dann kommt man zum Altar, dann zum Waschbecken. Dann kommt ein zweiter Vorhang, der führt hinein ins Heilige mit dem siebenarmigen Leuchter, dem Schaubrottisch und dem Räucheraltar aus Gold. Und dann nochmals ein Vorhang, das Allerheiligste, und dann kommt man wirklich zum Herzen des Vaters. Das ist der Ort der Bundeslade. Und der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das erinnert so an diese drei Phasen, diese drei Vorhänge in der Stiftshütte. Und er ist eben dieser ganze Weg hin zum Vater. Ganz erstaunlich ist ein Vers im Judasbrief. Der ist der absolute Gegensatz zu Johannes 14, Vers 6. Der Prophet Judas schreibt in seinem kurzen Brief über den Abfall in der Christenheit, der kommen würde. Also das, was wir heute ganz hautnah erleben. Und da liest jemand Vers 11. Jawohl. Also der Weg Kains, das ist nach 1. Mose 4, da heißt es, Kain ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Das ist wirklich der Abfall weg von Gott, was wir so ganz krass erlebt haben seit den 60er Jahren. Das ist wirklich der Weg Kains in unserer Gesellschaft. Dann heißt es, sie haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Bileam war bereit, für Geld schlechten religiösen Rat zu geben. Ja? Und wenn man denkt, wie, was Geld in der abgefallenen Christenheit für eine Rolle spielt, das ist unglaublich. Nur so ein praktisches Beispiel. Manchmal an einer Anekdote kann man etwas sehr Umfassendes schön aufzeigen. Da hat mir Richard Wiskin, der ist ja vielen bekannt, der macht diese tollen Vorträge über Schöpfung, Evolution und auch Bibel und Archäologie, hat mir erzählt, er sei in einer Konfirmationsklasse eingeladen worden, um über Spuren der Sintflut zu sprechen. Das ist ein ganz toller Vortrag über die Glaubwürdigkeit der Sintflutgeschichte in der Bibel im Vergleich zur Wissenschaft. Und dann, schon ziemlich früh, in der frühen Phase des Vortrags, merkte er, da ist etwas, das geht nicht gut, die kommen nicht richtig mit. Dann hat er gefragt, ja, Noah. Nein, noch nie gehört. Sintflut? Nein, wissen nicht, was Sintflut ist. Auch Abraham. Das ist völlig unbekannt. Die standen gerade kurz vor der Konfirmation. War schon ein bisschen erstaunt, hatten das ganze Programm umgeändert. Er ist ein bisschen flexibel. Und nachher hat er mit dem Pfarrer noch gesprochen, war beim Tee und hat dann sich doch seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, wie diese Jugendlichen wissen wirklich gar nichts. Und dann das hat den Pfarrer und seine Frau gar nicht beeindruckt. Und der Pfarrer hat dann gesagt, ja, wissen Sie, ich mache eine wissenschaftliche Arbeit für die Uni Zürich über Pietismus. Da hat Richard gesagt, ja, aber da war doch viel Zeit. Wie können Sie das vereinbaren mit Ihrer Gemeindeaufgabe hier? Er sagt, ja, nein, das ist kein Problem. Ich habe ganz bewusst eine kleine Kirchgemeinde gewählt. Es gibt hier wenig Bestattungen, wenig Hochzeiten im Jahr. Und am Sonntag muss ich 10 Minuten sprechen. Nein, ist ganz toll. Ich habe viel Zeit, um meine wissenschaftliche Arbeit zu machen. Und dann kam heraus, warum Sie Richard Wiskin eingeladen haben. Wissen Sie, ich wollte meinen Konfirmanden mal einen Pietisten vorführen. Ja. Aber das Pfarramt war so quasi die Plattform um Geldquelle. Und dann kann man seine Arbeit machen. Und dann haben ja viele in den 60er Jahren, also die Linken hoch im Kurs waren, haben manche Theologie studiert, weil sie wussten, Einkommen gesichert. In Zürich kriegt man damals etwa 10.000 Franken im Monat, noch eine Wohnung dazu und dann kann man politische Arbeit tun. Wenn man nicht viel Besuche macht, geht das, ja? Sie haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Korah hat sich aufgelehnt gegen Mose und gegen Aaron. Mose war der Vertreter des Wortes Gottes. Er brachte die Tora für Israel. Und Aaron war der Vertreter der Priesterschaft, denn er vertrat das Volk vor Gott über das stellvertretende Opfer. Der Widerspruch Korahs ist also die Rebellion gegen die Autorität der Bibel und die Ablehnung des Opfers von Jesus Christus. Ich war mal dabei beim Podiumsgespräch im Zusammenhang mit der Stiftshüttenausstellung in Lausanne, wo ja über 100.000 Leute gekommen waren. Und da hat ein Theologieprofessor beim Podiumsgespräch sich ganz klar geäußert, so quasi der Gedanke des Opfers, das ist für den modernen Menschen überhaupt nichts mehr. Ja, vorbei. Das ist der Widerspruch Korahs. Und die ganze liberale Theologie hat die Bibel vollkommen zerfetzt und abgelehnt als das autoritative Wort Gottes. Das ist der Widerspruch Korahs. Nun, schauen wir mal. Sie sind den Weg Kains gegangen. Ich bin der Weg. Und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und die Wahrheit Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen, gestorben und das Leben. Wirklich genau das Gegenteil, der Gegensatz zu diesem Vers. Ich bin der Weg zum Vater. Das Gegenteil von dem Weg Kains, weg von Gott. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn man das unter diesem Hintergrund noch anschaut, kommt dieser Vers noch mehr Glanz. Bekommt dieser Vers noch mehr Glanz da in Johannes 14, Vers 6.
Herr Liebig, ja. In meiner Bibel steht, dieser Judas sei ein leiblicher Halbbruder des Herrn gewesen.
Ja, das ist also nicht der Apostel Judas.
Nein. Er war nicht Apostel, sondern ein Bruder.
Ja, ganz genau, wie Jakobus. Ja. Das waren also, kann man sagen, neutestamentliche Propheten, aber keine Apostel. Ja. Und die Gemeinde ist dann nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Ja. Und darum ist eben auch Judas und Jakobus als Wort Gottes anerkannt worden im biblischen Kanon. Darauf ist die Kirche gegründet, auch auf den Judasbrief. Aber eben, es handelt sich nicht um den Judas von Johannes 14, 22. Es gab ja noch einen Apostel Judas. Judas nicht, der Iskariot, spricht zu ihm. Und Judas, der Bruder des Herrn, ist nochmals ein anderer.
Scheint also damals ein relativ bekannter Name gewesen zu sein.
Ja, ganz einfach, das ist ja der Name des Stammes. Juda ist Jehuda, das ist der Name des Stammes Juda. Gut, dann gehen wir weiter in Johannes 14. Herr Jesus macht deutlich, dass wer ihn kennt, kennt auch den Vater. Denn dazu war der Herr Jesus in diese Welt gekommen, um Gott wirklich zu offenbaren als das, was er im Tiefsten ist, Vater. Und nun bekommt Philippus Sehnsucht. Wer liest nochmals Vers 8?
Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Jawohl, also, danke. Der Jesus hat im Johannesevangelium bis dahin etwa 115 Mal vom Vater gesprochen. Versteht man, dass einer mal Sehnsucht kriegt, ja? Herr, zeige uns den Vater. Und der Jesus macht deutlich, aber der Vater ist eben sichtbar geworden in der Menschwerdung des Sohnes. Also wir Menschen können den Vater erkennen, indem wir den Sohn erkennen. Und wenn wir gelesen haben in Johannes 1, Vers 14, liest das nochmals jemand? Da bezeugt Johannes mit den anderen Aposteln zusammen.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Jawohl, er ist der Sohn Gottes. Und wer ihn, den Sohn, erkennt, erkennt dadurch eben auch den Vater. Aber Gott, der Sohn, musste in diese Welt kommen, um wirklich den Vater zu offenbaren. Gott hat früher durch die Propheten gesprochen, so steht es in Hebräer 1, nachdem Gott auf vielmals und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und es ist ganz interessant, es heißt bei den Propheten, durch die Propheten, sie sind das Mittel, das Sprachrohr, aber dann heißt es, in dem Sohn zu uns geredet, heißt es nicht mehr dia, sondern en hyo. Das heißt, in der Person seines Sohnes. Gott hat als Sohn zu uns gesprochen. Und darum konnte Gott nun wirklich völlig geoffenbart werden. Natürlich kannte man im Alten Testament schon die Tatsache, dass es den Sohn Gottes gibt. Zum Beispiel Sprüche 30, schlagen wir mal auf. Aber es war noch geheimnisvoll. So geheimnisvoll, dass Agur ben Jakeh die Frage stellt, Sprüche 30, Vers 4b. Er spricht über Gott, den Schöpfer. Er liest:
Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Jawohl. Was ist der Name seines Sohnes? Das war noch schwierig, das zu beantworten, ja, im Alten Testament. Aber der Sohn Gottes ist bekannt. Und da sehen wir übrigens auch, dass der Herr Jesus nicht erst Sohn Gottes geworden ist durch seine Menschwerdung und Zeugung durch den Heiligen Geist. Als Mensch wurde er Sohn Gottes. Aber als Gott war er von jeher der Sohn Gottes. Und darum schon im Alten Testament. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Die Frage macht auch deutlich, sein Sohn, das ist der Eingeborene, der einzige Sohn. Ja? Ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, weil ich habe der drei. Ich kann nur sagen, einer meiner Söhne hat gesagt. Aber wenn es heißt, was ist sein Name und der Name seines Sohnes, dann ist es der einzige Sohn, der ewige Sohn Gottes. So ist also der Herr Jesus in diese Welt gekommen, und als man seine Herrlichkeit gesehen hat als Eingeborener vom Vater, hat man damit eben auch die Herrlichkeit des Vaters gesehen. Also Gott offenbart sich durch seinen Sohn, und darum steht in 1. Johannes 2, können wir das aufschlagen, Vers 23, 1. Johannes 2, Vers 23.
Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.
Jawohl. Also, wer den Sohn Gottes ablehnt, kann nicht sagen, ja, ich habe mit Jesus Christus nichts zu tun, aber mit Gott, ja. Solche Leute gibt es ja, oder? Aber der Vers macht deutlich, es geht nicht so. Weil wir nur durch den Sohn zu Gott kommen, dem Vater. Also wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Jetzt wird auch klar, warum man nicht sagen kann, im Islam hat man den gleichen Gott. Denn der Sohn wird ja geleugnet, dann kann man nicht den Vater haben. Gut, und im Islam wird ja auch ausdrücklich betont, dass Allah nicht Vater ist. Das kommt noch dazu. Also sie leugnen sowohl den Vater als auch den Sohn. Vers 22 b. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist beides im Islam genau der Fall. 1. Johannes 2, 22 b. Man muss bedenken, Johannes schrieb das im Jahr zwischen 95 und 100, schrieb er seine Briefe. Also, sagen wir, 500 Jahre vor Mohammed warnt er bereits. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und 500 Jahre später kommt er. Und heute 1 Milliarde von Menschen folgt ihm. Das ist schon tragisch. Aber in der Bibel stand es schon längst. Und eben, nochmals, jeder, der den Sohn, Vers 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also über ihn kommen wir zum Vater. Wer ihn gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Also der Jesus betont hier die Einheit von sich, dem Sohn, mit dem Vater. Und er sagt auch, dass die Werke, die er da auf Erden ausgeführt hat, dass die eben davon Zeugnis ablegen. Vers 11, wer liest das nochmals? Ja, 14,11.
Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen.
Jawohl. Also die Werke, die er in seinem Leben, und jetzt stehen wir am Ende seines Lebens, gezeigt hat, geoffenbart hat, die sprechen alle von dem Vater. Darin können wir den Vater auch erkennen. Wir denken an die Brotvermehrung. Ich bin das Brot des Lebens, das der Vater in diese Welt gesandt hat. All diese wunderbaren Werke, die er getan hat. Wobei, bei Werken müssen wir nicht nur an Wunderwerke denken, an Zeichen und Wunder, sondern überhaupt an seine Werke. Denn der Herr sagt nachher Vers 12, wer liest?
Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.
Ja, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo finden wir diese Leute, die größere Wunder als Jesus Christus getan haben? Da hätten wir Mühe, oder?
Ja.
Echt Mühe. Ich meine, der Herr Jesus hat ganz klare Auferstehungswunder gemacht. Der Lazarus, da war wirklich kein Zweifel, der hat bereits gerochen. Der Verwesungsgeruch war schon da. Der Herr hat ihn auferweckt. Aber Werke umfasst mehr. Denken wir mal daran, der Herr Jesus hat 3 Jahre gepredigt und dann an Pfingsten, wie viele waren da zusammen in Jerusalem? Ja, Apostelgeschichte 2?
3000.
Nein, zuerst?
120.
120, ja? Kleine Gruppe. Gut, dass sie nicht unbedingt alle, die zum Glauben gekommen sind, in diesen 3 Jahren. Aber trotzdem diese relativ kleine Schar von den 120, die zeigt, dass es doch irgendwie ziemlich beschränkt war. Das ist übrigens Apostelgeschichte 1, Vers 15, spricht von diesen 120. Dann kommt das Pfingstereignis, Petrus predigt, und wie viele kommen zum Glauben? 3000. 3000. Kapitel 2, Vers 41. Und dann, einige Monate später, in der Größenordnung, Kapitel 3, Apostelgeschichte 3, Vers 4, da heißt es, viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Jetzt sind die Frauen nicht mal mehr mitgerechnet. Also mit Frauen und Kindern kommen wir vielleicht auf 10.000. Ja, das waren größere Werke, die die Jünger getan haben. Ein Luther hat keine Zeichen und Wunder getan, aber ganz Europa ist in Bewegung gekommen und Tausende von Menschen haben das Wort Gottes neu entdeckt. Und so kann man die Kirchengeschichte sehen und kann die Missionsberichte sehen, die Erweckungen in China mit Hudson Taylor und so weiter. Ja, da hat sich das schon erfüllt. Werden größere Werke tun als ich. Weil der Herr hatte den Auftrag zu kommen für Israel. Dann musste er die Erlösung vollbringen. Der Heilige Geist sollte gesandt werden und dann sollten die Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes den Auftrag des Herrn missionarisch in die ganze Welt hinaustragen. Und darum spricht der Herr Jesus auch ausführlich nun über den Heiligen Geist, der kommen würde. Er macht Mut in dieser Zeit, wo er jetzt weg ist, wo aber die Jünger größere Werke sogar tun werden wie er, da werden sie auch das Gebet ganz neu schätzen lernen. Vers 13.
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Ja, also das Gebet sollte eine ganz wichtige Sache werden für die weitere Zeit. Ja, wenn man schaut, was das Gebet für eine Bedeutung hatte in den vergangenen 2000 Jahren. Und es hatte ganz spezielle Verheißungen, das Gebet in seinem Namen. Das bedeutet übrigens das Gegenteil von selbstsüchtigem Beten. In seinem Namen beten heißt, so beten, dass es wirklich den Interessen des Sohnes Gottes entspricht. Ja, dafür haben wir die Verheißungen, nicht für das selbstsüchtige Beten. Dann Vers 15. Wer liest?
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird für euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Und er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Ja, der Jesus spricht also hier über den Heiligen Geist, der Geist der Wahrheit, und nennt ihn Sachwalter. Was ist das, ein Sachwalter? Ja. Also ihr habt noch andere Übersetzungsmöglichkeiten, nehme ich an, in euren Bibeln.
Ja. Einer, der zur Hilfe gerufen
ja. wird. Also es ist Parakletos. Parakletos ist der Fürsprecher, der Advokat. Parakletos heißt herbeigerufen. Das gleiche wie im Lateinischen Advocatus. Advocare, der Herbeigerufene. Also der im Blick auf einen Prozess herbeigerufen wird, jemand, der die Person vollständig vertritt, sich mit ihr eins macht, aber das Gesetz kennt, den Überblick hat und sich so zum Guten einsetzt für die Person. Und so sagt der Herr Jesus, ich gehe zwar weg, aber der Heilige Geist wird kommen und er wird sich für euch einsetzen wie ein Advokat, sich für seinen Mandanten einsetzt. Und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Das heißt, er wird euch nie verlassen. Und noch mehr, er wird nicht nur bei euch sein, sondern er wird in euch sein. Vers 17. Also diese Nähe hatten die Jünger nie zum Herrn. Er war bei ihnen, nicht für ewig. Er musste weggehen. Aber der Heilige Geist sollte kommen und bei ihnen sein in Ewigkeit. Aber dieses Bei ist noch enger. Der Heilige Geist wird in den Gläubigen wohnen. Im Alten Testament kam der Heilige Geist auf bestimmte Propheten und dann hat er sie wieder verlassen. Zum Beispiel sieht man das sehr eindrücklich in Hesekiel. Plötzlich kommt der Geist Gottes in ihn, zum ersten Mal Hesekiel 2. Aber späteren Kapiteln sieht man wieder, wie der Heilige Geist wieder in ihn kommt. Also hat er ihn in der Zwischenzeit verlassen. Das war das Normale. Und darum musste auch David als Prophet Angst haben, nach der Sünde mit Bathseba in Psalm 51, wenn er betet, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Schlagen wir auf. Psalm 51. Vers 11 bzw. 12. Liest jemand?
Verdirb dein Antlitz von meinen Sünden und täte alle meine Missetaten. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist.
Und jetzt der nächste Vers.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Jawohl. Das Gebet muss kein Gläubiger heute beten. Denn wir haben die Zusage, er geht nicht mehr weg. Aber was möglich ist, vielen Dank, was möglich ist, wir können den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4, Vers 30.
Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.
31.
Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander gütig mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat.
Also diese Dinge wie Bitterkeit, Wut, Zorn, die betrüben den Heiligen Geist. Und auch fehlende Vergebungsbereitschaft. Und dann haben wir 1. Thessalonicher 5. Da geht es aber nicht um den Einzelnen, sondern um die Gemeinde. Vers 19.
Was war das nochmal für eine Stelle?
1. Thessalonicher 5, 19.
Den Geist dämpfen nicht.
Ja, oder hat jemand eine andere Übersetzung?
Den Geist löscht nicht aus.
Jawohl. Spenyme ist effektiv das Wort, das man braucht, um eine Lampe auszulöschen. Natürlich eine Anspielung auf den siebenarmigen Leuchter. Also man kann das Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinde auslöschen, sodass er kein Licht mehr gibt. Aber das ändert nicht an der Tatsache, er wird bei euch sein in Ewigkeit, er wird in euch sein. Aber Sünde kann ihn dämpfen, kann sein Wirken eben auslöschen. Das wird also eine Kraft sein, die die Welt nicht sieht und nicht kennt, Vers 17, aber für die Gläubigen etwas ganz Selbstverständliches. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir haben noch ausgelassen den Anfang von Vers 15, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Da fragt man sich, ja, wieso spricht der Herr über Gebote? Das hat doch zu tun mit dem Gesetz Mose und mit Israel, das unter dem Gesetz war. Aber wir sind ja nicht unter Gesetz. Warum spricht der Herr über Gebote?
Nein, den Vers 34, das Gebot gelesen vom Kapitel 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt.
Jawohl. Das ist auch wieder ein Gebot. Und hier haben wir sogar die Mehrzahl, haltet meine Gebote.
Vielleicht die aus der Bergpredigt?
Wir können das ganz umfassend sagen. Galater 5, Galater 6. Also gerade in dem Brief, in dem Gesetzlichkeit bekämpft wird. Und zwar Gesetzlichkeit muss ich erklären. Ihr Lehrer wollten die nicht-jüdischen galatischen Christen unter das Gesetz vom Sinai bringen. Und da kämpft der Apostel Paulus vehement dagegen, dass das nicht geschehen darf. Denn die Gemeinde, die Christen, sind nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Das war eine Abmachung mit Israel. Aber die Gemeinde ist nicht eine jüdische Sekte. Sie ist etwas ganz Neues. Aber die Gemeinde ist nicht etwas Gesetzloses. Galater 6, Vers 2.
Einer trage des anderen Lasten. Und auf diese Weise erfüllet das Gesetz des Christus.
Ja, jetzt finden wir diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus. Und für geübte jüdische Ohren ist ein ganz interessanter Ausdruck. Weil den kennt man aus der rabbinischen Literatur. Zum Beispiel im Midrash Kohelet, also die berühmte Auslegung zu dem Buch Prediger, dort steht, die Torah, die wir heute in dieser Zeit lernen, kann nicht verglichen werden mit der Torah, die der Messias bringen wird, wenn er kommt. Also im Judentum war schon die Erwartung, wenn der Messias kommt, bringt er eine neue Torah, ein neues Gesetz. Und dort findet man also diesen Ausdruck, Torato shel Mashiach. Das heißt, das Gesetz des Messias, des Christus. Und genau diesen Ausdruck braucht Paulus in Galater 6. Also, Der Herr Jesus hat für die Gemeinde im Neuen Testament viele Gebote gegeben. Und sie sind höher als die Gebote vom Sinai. Denn er sagt im Neuen Testament nicht nur, du sollst nicht Ehe brechen, sondern sagt in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist viel höher. Das Gesetz vom Sinai sagte, du sollst nicht stehlen. Aber das Gesetz des Christus in Epheser 4 sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern, das ist Epheser 4, 28, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Nicht nur einfach nicht stehlen, sondern arbeiten, damit man Armen etwas geben kann. Das ist viel mehr. Das ist viel höher. Und so könnte man alle möglichen Gebote der Tora durchgehen. Und wir sehen, dass viele finden wir auch im Gesetz des Christus, aber ganz neu formuliert und auf einer höheren Stufe, weil das Gesetz vom Sinai war an Menschen gerichtet, die zur Hauptsache gar nicht wiedergeboren waren. Aber das Gesetz des Christus richtet sich an wiedergeborene Menschen. Und weil der Heilige Geist in ihnen wirkt, ein wichtiges Thema im Galaterbrief, können sie Gottes Willen, das Gesetz des Christus, erfüllen. Aber das hat also nichts damit zu tun, dass man die Gemeinde wieder unter Gebote vom Sinai bringen würde. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass man die Gemeinde jetzt ins Passafest einführen muss und Laubhüttenfest und so weiter. Nein, das ist für Israel gewesen. Nicht für die Gemeinde, aber das Gesetz des Christus haben wir im Neuen Testament. Ich habe mal zum Beispiel im 1. Timotheusbrief alle direkten Befehlsformen mit einer Farbe angestrichen. Da habe ich auf 30. 30 Gebote, nur im kleinen 1. Timotheusbrief. Gebot des Christus. Und im Judentum hat man ja die ganze Tora systematisiert, hat die Gebote zusammengefasst zu 613 Gebote. Ja? Die 613 Mitzvot. Aber jetzt habe ich im 1. Timotheusbrief schon 30. Da habe ich 2. Timotheusbrief das gleiche gemacht, auch angestrichen. Wieder 30, etwa 30 Befehlsformen. Dann können wir noch weitergehen zum Titusbrief. Haben wir nochmals 30. Schon mal in diesen drei kleinen Briefen hat man schon 90 Gebote. Also wenn jemand sagt, Christentum sei nicht so konkret, oder? Schwammig so, ein bisschen lieb sein und dann ist es fertig. Das stimmt überhaupt nicht. Ist sehr konkret. Sehr konkret. Jetzt werden wir weiterfahren mit den langen Briefen. Also die Gebote sind schon da, sind sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel 1. Korinther 14 am Schluss, wenn Paulus sagt, die Frauen sollen in der Gemeinde, also im Gottesdienst, sollen sie schweigen, sagt er, wenn jemand geistlich ist oder ein Prophet, erkenne er, dass dies ein Gebot des Herrn ist. Das ist auch eines der Gebote aus der Tora des Messias. Und so gibt es viele Gebote, aber der Herr Jesus sagt ganz allgemein, und da meint er das Gebot der Liebe, aus Kapitel 13, 34, und alle anderen Gebote, und sagt, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Und weiter, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und weiter, in welchem Vers noch?
23.
Ja, lesen Sie.
Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Ja. Und noch Vers 24.
Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.
Ja. Also echte, wahre Liebe zum Sohn Gottes zeigt sich in Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und hier haben wir noch eine Steigerung. In Vers 23 haben wir nicht wie in 21 und 16 meine Gebote, sondern mein Wort. Was ist der Unterschied zwischen mein Wort halten und meine Gebote halten?
Das Wort ist wahrscheinlich die Gesamtheit dessen.
Ja, ja. Also das Festhalten an dem Wort Gottes als Ganzem, ohne Abstriche zu machen. Und da sehen wir jegliche bibelkritischen Einwand am Wort Gottes ist, da hat man das Christentum verfehlt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Halten, Tereo, heißt bewahren, einhalten, beobachten. Und es umfasst noch mehr. Wir haben ganz direkte, klare Befehle im Neuen Testament. Aber dann gibt es manchmal Situationen, wo wir nicht gerade eine Stelle finden, die ganz genau diese Situation so direkt anspricht. Aber auch da können wir zu Klarheit kommen, was Gottes Wille ist, durch die Gesamtheit der Aussage des Wortes Gottes. Also ein Knecht, der genau die Aufträge seines Herrn ausführt, der hält seine Gebote. Aber wenn ein Knecht sieht, ohne seinen bestimmten Auftrag hat, oh, jetzt ist, das ist auch noch etwas zu erledigen. Es gibt ja Leute, die haben die Augen offen, oder? Beim Arbeiten. Dann hält er das Wort seines Herrn. Also weil er eigentlich sein Denken, er weiß genau, das wäre da, würde er mir genau sagen, das wäre auch noch zu machen. Und das geht also weiter. Und Christen sind also gekennzeichnet, dass sie nicht nur die einzelnen Gebote halten, sondern dass sie den Willen ihres Herrn kennen. Und dazu brauchen wir natürlich den Heiligen Geist, der uns eben sein Wort öffnet, verständlich macht und die Zusammenhänge auch klar macht im ganzen Wort Gottes. Und der Jesus erklärt, wer so eben sein Wort hält, der erlebt dann eine ganz außergewöhnliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Liest noch jemand? Nochmals Vers 23.
Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Ja, also es ist eine unwahrscheinliche Zusage der tiefsten Gemeinschaft, die dann möglich wird mit dem Vater und mit seinem Sohn. Also das Einhalten des Wortes hat nichts zu tun mit einfach so einer niedrigen sklavischen Gesinnung, sondern das ist wirklich die Gesinnung, die dann zu tiefen Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn führt. Auch zu einer inneren Freude, die niemand anders sonst geben könnte. Ja?
Ich denke, dass in der Offenbarung, Kapitel 7, nur eine Gemeinde wirklich das Wort des Herrn bewahrt hat. Also so in der Weise, da denke ich, dann Philadelphia. Da heißt es ja, du hast mein Wort bewahrt und hast dann meinen Namen festgehalten.
Ja.
Ich denke also, solche Gemeinden, sie sind sicher sehr, sehr rar, oder?
Aber es ist genau das, was der Herr eigentlich von allen Erlösten erwartet, als das Normale. Gut, wir stoppen hier, fahren dann nächstes Mal weiter mit dem Schluss von Kapitel 14 und beginnen mit Johannes 15. Wollen noch beten zum Schluss.